Hallo, wir begrüßen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu unserer allerersten Podcast-Folge zum Thema Film- und Kinogeschichte in Bielefeld. Ich bin Daniel und mir gegenüber sitzt Fabian.
Hallo.
Und Carlina.
Hallo.
In den vergangenen Wochen haben wir ein paar Erkundungstouren durch unsere ostwestfälische Metropole Bielefeld gemacht, bei denen wir auf der Suche nach potenziellen Drehorten gegangen sind. In folgenden Minuten wollen wir euch auf eine Reise zu diesen möglichen Drehorten mitnehmen und unsere Ideen vorstellen, für welche Filmgenre und Serienkonzepte diese Orte geeignet sind. Bevor wir damit anfangen, muss erstmal geklärt werden, was ist ein Drehort überhaupt? Fabi?
Genau. Konkret bezeichnet der Begriff Drehort den Standort, an dem ein Film, eine Serie oder einzelne Szenen letztlich gedreht werden. So können Drehorte reine Studiokulissen sein oder reale Orte. Gründe für die Wahl eines Drehortes sind vielfältig und können unter anderem ökonomisch oder künstlerisch begründet sein. Der einfachste Drehort ist das Filmstudio, in dem Kulissen für einzelne Szenen nach den Vorstellungen des Regisseurs oder der Regisseurin angefertigt werden. Wenn der Drehort zugleich Schauplatz der Handlung ist, spricht man von Originalschauplätzen. Reale Drehorte werden häufig von sogenannten Location-Büros gescoutet bzw. aufgespürt. Filmproduktionen greifen häufig auf die Dienste dieser Location-Büros zurück, um geeignete Drehorte zu finden.
Und jetzt das Interessante. Fabian und ich haben uns als Location-Scouts versucht. Und nun nehmen wir euch
mit zu unseren Schauplätzen.
Wir beginnen mitten im Ravensberger Park.
Der Ravensberger Park gehört mit zu jenen Orten in Bielefeld, die bei Tage zu den schönsten Ecken unserer Stadt gehören und in der Nacht von vielen Anwohnern eher gemieden werden. Dennoch steht in dieser Parklandschaft eines der schönsten Wahrzeichen unserer Stadt, die vom Fleiß und der Schaffenskraft seiner Bewohner kündet, die Ravensberger Spinnerei. Auf dem großen Areal stehen die meisten Gebäude der von 1855 bis 1857 im neugotischen Stil errichteten Spinnerei, die bis ins frühe 20. Jahrhundert eine der größten Flachspinnereien Europas war. Südlich vom imposanten Hauptgebäude, in einiger Entfernung zu den einstigen Arbeitsgebäuden der Fabrik, liegt die im Jahre 1865 erbaute Direktorenvilla. Inmitten der idyllischen Parklandschaft erhebt sich die ansehnliche und zweigeschossige Villa, dessen Rückwand mit Balkon in Richtung der Fabrikgebäude gerichtet ist. Die weiße Fassade dieses klassizistischen Baus hebt sich vom grauen und massiven Mauerwerk der Fabrikgebäude ab und demonstriert dadurch eindrucksvoll den krassen sozialen und ökonomischen Unterschied zwischen der entstehenden Arbeiterschaft und dem Aufstieg des Großbürgertums im Zeitalter der Industrialisierung. Bis zur Einstellung der Produktion in der Ravensberger Spinnerei 1969 war sie Wohnsitz des jeweiligen Direktors der Fabrik. Im Jahr 1993 hielt die Sammlung Hülsmann Einzug in die Räumlichkeiten der Villa und zwei Jahre später eröffnete letztlich das Museum Hülsmann.
So, und ich habe mir gedacht, für welche potenzielle Filme oder Serien ist dieser Ort geeignet? Und mein erster Gedanke war, klassizistischer Bau, 19. Jahrhundert, irgendwas mit Geistergeschichten. Da habe ich mir gedacht, so, ja, das kommt schon ein bisschen gut. Aber ich habe mir gedacht, so, nee, es geht noch besser. Und zwar Historienfilme.
Oh ja.
Und ich habe mir Folgendes vorgestellt. Aufpassen.
Ja.
Im Grunde so ein Abklatsch. Man kann sagen, auch Kopie von Downton Abbey. Wir haben eine Unternehmerfamilie, die da residiert, mit ihren ganzen Dienern, mit ihren ganzen Dienstmägden. Und gleichzeitig haben wir im Grunde das Leben einer im Grunde der Arbeiter an diesem Ort. Und im Grunde sind es diese Gegensätze dann, die dann halt thematisiert werden. Ja? Auf der einen Seite irgendwie, keine Ahnung, es wird geheiratet, irgendwie in dieser Großbürgerfamilie. Und auf der anderen Seite krasses Elend, Ausbeutung von Kindern, Ausbeutung von Menschen. Und das könnten wir im Grunde halt einfach da einfach mal drehen.
Das stimmt,
so.
Ja.
Und da habe ich mir auch noch ein bisschen so gedacht, so ein bisschen so wie Buddenbrooks, im Grunde so Aufstieg und Fall eigentlich einer Familie. Dann könnte man auch ein bisschen irgendwie mit reinbringen, Erster Weltkrieg, dann irgendwelche Arbeiterkämpfe, die dann irgendwie auch ausbrechen. Also im Grunde, dass man so ein bisschen wirklich hat, wie so Downton Abbey, wo dann auch irgendwelche Sachen wie zum Beispiel der Untergang der Titanic thematisiert wurde.
Oh ja, richtig.
So, und da habt ihr im Grunde alles, so, wo man denkt, so, passt übelst gut. Du hast dieses Gelände, weil die meisten Gebäude stehen ja noch dort. Du hast diese Direktorenvilla. Und im Grunde hast du einfach überall einfach Möglichkeiten, Szenen oder ganzen Film da zu drehen oder im Grunde diese Serie. So.
Das passt doch ganz gut zu dieser anderen Idee, die wir noch hatten. Und zwar, ich weiß nicht, inwieweit das jetzt hier so bekannt ist. Es gibt ja die BBC-Serie Sherlock mit Benedict Cumberbatch als modernen Sherlock Holmes. Und da gibt es eine Special-Folge, in der Sherlock Holmes, um einen Fall in der Gegenwart zu lösen, sich quasi mental zurück ins 19. Jahrhundert versetzt, also sich vorstellt, wie er im 19. Jahrhundert gewesen wäre, um da einen Fall aufzuklären, der Parallelen zu dem Modernen in der Gegenwart hat. Und wie du auch schon gesagt hast, auch zum Thema Historienfilm, dieses Gebäude, die Spinnerei, würde sich auch für sowas wirklich gut anbieten, für einen Krimi, in dem man ein modernes Ermittlerteam hat und die haben in der Gegenwart einen Fall, den sie da bearbeiten. Und dieser Fall hat Bezüge oder Verbindungen zurück in die Vergangenheit.
Ein Serienkiller, der Morde begeht und sich dabei halt an frühere Serienkiller orientiert.
Das wäre zum Beispiel eine Idee,
so,
genau.
Und dann müssen die ins Archiv gehen und sagen so, Moment, irgendwie, da gibt es irgendwelche Parallelen. Und auf einmal finden sie halt irgendwelche Morde, die da irgendwas um 1880 passiert
sind. Richtig, und das können wir dann noch, wie gesagt, mit der Idee verbinden, dass diese Ermittler sich vorstellen, sie wären zu der Zeit schon die Ermittler gewesen und wie sie an den alten Fall herangegangen wären, um den neuen Fall zu klären.
Gefällt mir. Hat was.
Ja.
Hat was. Auch ein schönes Gebäude und übrigens eine schöne Parkanlage. Aber wie wir wissen, ganz ehrlich, nur am Tage. Nur am Tage. Das ist unser erster Drehort gewesen. Und nun setzen wir unsere Reise fort. Nach unserem Besuch der Direktorenvilla gehen wir vom Hauptgebäude der Ravensberger Innerei ausgehend in Richtung des lebhaften und erlebnisreichen Kesselbrings und folgen dem Straßenverlauf der Friedrich-Verleger-Straße zum Jahnplatz. Entlang am Café Europa und der Bäckerei Pollmeier biegen wir links in die Niederwaldstraße ein und folgen dieser, bis wir vor der wunderschönen Außenfassade des alten Rathauses stehen.
Ja, zu Beginn des 19. Jahrhunderts lebten in Bielefeld gerade einmal um die 5000 Einwohner. Doch infolge der Industrialisierung wuchs die Bevölkerung bis 1900 auf über 60.000 an. Aufgrund dieses enormen Zuwachses der Bevölkerung entschied sich die Stadtverwaltung zum Bau eines neuen Rathauses, da das bisherige Rathaus am Alten Markt für die gleichfalls anwachsenden Verwaltungsbehörden nicht genug Platz bot. Am 14. Juli 1902 begann man nach den Plänen des Stadtbaumeisters Ritschers mit dem Bau. Bereits nach 2 Jahren Bauzeit konnten die Räumlichkeiten des neuen Rathauses durch die verschiedenen Verwaltungsbehörden bezogen werden. Der repräsentative Bau wurde im Stil des Historismus errichtet und weist dabei Merkmale der Romantik, Gotik und vor allem der Weserrenaissance auf. Mit seiner ansehnlichen Außenfassade sind die meisten Bielefelder bestens vertraut, doch vermutlich haben sich die wenigsten den ausgedehnten Innenhof jemals angesehen. Durch den Durchgang auf der rechten Seite gelangt man in den Innenhof und bekommt eine schlossähnliche Fassade zu Gesicht, die sich durch zahlreiche Fenster, hölzerne Balkone und einen Rundturm mit überdachtem Eingang auszeichnet. Die schlossähnliche Gestaltung des Innenhofs eignet sich daher hervorragend als Kulisse für unterschiedliche Filmgenres.
So, und jetzt kommen wir mal in den Part. Die Außenfassade, die kennt jeder Bielefelder, hat jeder schon mal gesehen.
Ja.
Jeder, der zur Uni fährt. Aber was viel geiler ist, der Innenhof. Und der Innenhof, wie gerade wunderschön beschrieben von Kalina, sieht aus wie ein Schloss. Wie ein fucking Schloss. So, und da habe ich mir erstmal gedacht, okay, was können wir da irgendwie da drehen? Da habe ich mir erst gedacht, vielleicht so welche Politthriller auch irgendwie so um 1900, wo man sagen könnte, okay, irgendwie so die Machenschaften halt von irgendwelchen Parteien, irgendwelche kaiserlichen Parteien oder irgendwelchen rechten Parteien dann irgendwie in den 20er Jahren, so ein bisschen wie Babylon Berlin.
Oh ja.
Ja, kennt jeder. Da habe ich mir gedacht, so, okay, na, ist nicht schlecht, aber als ich diesen Ort besucht habe, war es halt Ende November, Anfang Dezember. Und was kommt im Fernsehen immer zu Dezember? Was sehen wir dort? Märchen. Wunderschöne Märchen. Und was ist das bekannteste Märchen?
Im Winter.
Im Winter. Kalina?
Aschenbrödel.
Aschenbrödel.
Sowas von,
aber
ja.
Sowas von. So, und da haben wir uns gedacht, ganz ehrlich, was gerade Fabian auch gesagt hat, es müssen nicht nur ganze Produktionen in irgendwelchen Drehorten halt verfilmt werden. Es können auch nur einzelne Szenen sein. Und da habe ich mir gedacht so, dieser Ort ist ja dafür geeignet für irgendwelche Schlossaufnahmen, für irgendwelche Märchenaufnahmen, irgendwie in diese Richtung, wo man sagen würde, ganz ehrlich, wir brauchen etwas, was imposant wird, was auch irgendwie wunderschön ist. Und bei mir war es halt im Grunde so, ich habe meine Drehorte nach einer Kategorie ausgesucht, Schönheit, Ästhetik. Da habe ich mir gedacht so, ganz ehrlich, wenn du was kannst, Daniel, dann kannst du Schönheit erkennen. Das kannst du. Du kannst nicht viel, aber Schönheit kannst du. weshalb ich dann gesagt habe, ganz ehrlich, dieser Platz oder dieser Ort, da gehört ein Märchen hin. Oder im Grunde eine so eine kleine Filmkulisse für irgendwie einen Märchenfilm.
Ja.
So.
Das heißt, du warst bei deiner Auswahl sehr oberflächlich. Haha.
Nein, das ist nicht oberflächlich. Es geht um Schönheit und Ästhetik. Fabian, Schönheit und Ästhetik.
Ja, der Oberfläche.
Das ist nicht Oberfläche, das ist auch einfach, dass wir Menschen mögen auch einfach Schönheit und Ästhetik.
Das stimmt.
Das stimmt.
Das stimmt. So, das war unser zweiter Drehort. Und nun verschlägt es uns in die Wälder. Nach unserem Besuch des alten Rathauses verschlägt es uns in den Süden Bielefelds, hinein in das Gehölz des Teutoburger Waldes. Auf einem Höhezug des Teutow findet sich unser nächster vorstellbarer Drehort.
Ja, im Laufe des 15. Jahrhunderts entstand auf dem Josberg eine kleine Wallfahrtsstätte mit Pilgerhäuschen, welche erstmals 1480 urkundlich erwähnt wird. Von 1483 bis 1490 wurde an gleicher Stelle eine Kapelle erbaut, in der sich 1498 Franziskaner niederließen. 1502 wurde diese Kapelle aufgegeben und mit dem Bau einer Kirche und eines Klosters am tiefer gelegenen Wegekreuze begonnen. Dies ist die heutige Grabungsstelle Josberg-Kapelle. Die Grundmauern der Kirche wurden vor einigen Jahren freigelegt und provisorisch gesichert. Inzwischen steht fest, dass die Ruinen als Baudenkmal erhalten bleiben. Nach Ankauf des etwa 1000 Quadratmeter großen Geländes durch die Stadt hat es der historische Verein übernommen, die Ruinenanlage weiter freizulegen und zu sanieren. Diese Arbeiten wurden mit einem Festakt am 13. Dezember 2009 abgeschlossen und gewürdigt. Die spätgotische Klosterkirche ist in Grundmauern in einer Höhe bis zu 1 Meter erhalten. Der Chor ist ungefähr 9 Meter breit und 14 Meter lang. Die Kirche war einschiffig mit 3 Jochen und hatte einen 5/8 Chorschluss und eine Gesamtlänge von ungefähr 24 Metern Innenmaß. Die Grabungen lassen vermuten, dass der Boden früher mit gebrannten Fliesen bedeckt war, da ein schönes Exemplar davon im Schutt gefunden wurde. Hervorragend sind heute wieder die Säulen zu sehen. Einige allerdings wurden im Laufe der Jahrhunderte und auch noch in den letzten Jahrzehnten gestohlen. Überall an den Wänden sind wieder Spuren des ehemaligen Verputzes erkennbar. Heute werden schöne Natursteine als ehemals ursprüngliche Wandgestaltung vermutet. Durch die Freilegung zeigen sich hervorragende Steinmetzerarbeiten, so der Anfang einer Wendeltreppe neben dem Haupteingang. Viele Fragen wirft auch der Anbau auf, der sich auf der Südwand befindet. Entfernt wurde eine Wand, die sich eindeutig als später an dieser Stelle eingebaut erwies. Ein anderes interessantes Detail. Es war vielen schon vor der Sicherung aufgefallen, dass die Grundmauern des Altars nicht nur einen, sondern einen doppelten Grundriss aufweisen. Dies hat sich nun auch bei den Arbeiten deutlich bestätigt. Hinter dem vorderen größeren Fundament liegt noch ein schmaleres, auf der nördlichen Seite deutlich überstehendes Altarfundament. Auffallend ist zudem, dass diese Altarfundamente gar nicht in geraden Winkeln zu den Kirchenmauern stehen.
Ja, auch die Ruine des Josberg-Klosters eignet sich natürlich in erster Linie für Historienfilme. Wir haben gerade gehört, das Kloster bzw. die Kapelle hat schon eine relativ reiche Vergangenheit und auch da ließe sich bestimmt einiges filmisch umsetzen. Aber als ich mir diese Ruine mal angeschaut habe, die hat so ein bisschen den Eindruck von so einer kleinen, ich nenne es mal fast eine Kampfarena, so eine ebene Fläche, wo man drumherum diese Grundmauern noch sehen kann und teilweise die Säulen und ansonsten ist wirklich alles drumherum Wald. Und da war mein erster Gedanke, das hat so wirklich so ein bisschen was von einer Kampfarena oder generell so etwas, was man sehr gut in Fantasy- oder Abenteuerfilmen benutzen kann. Auch die Steine, die man teilweise noch in den Boden eingelassen sieht. Man kann in einem Kinderabenteuerfilm zum Beispiel sagen, das ist ein Ort, unter dem ein Schatz begraben ist, weil da irgendwas, ein großes Gebäude vorher stand. Von mir aus auch ein Kapelle oder ein Kloster. Oder es ist ein Wegpunkt einer Schatzkarte oder wenn man das ein bisschen düsterer, ein bisschen fantasymäßiger machen möchte, dass die Muster auf den Steinen irgendwelche eine mystische Bedeutung haben und dass die Anordnung oder die Überreste der Mauern, der Säulen irgendeine mysteriöse, magische Bedeutung, Struktur haben.
Fabian?
Ja?
Ich habe eine Idee. Klostermauern? Oder Klosterruinenmauern,
ja.
Mitten im Wald, Blair Witch Project.
Das, ja.
Ganz ehrlich,
ja.
Irgendwelche Leute, irgendwelche Studenten marschieren durch den Wald,
ja.
Sehen diese Mauern, denken sie auch so, ey, hier können wir zelten, hier können wir irgendwas machen, mhm, und dann passiert irgendwas.
Ja. Ja, ja, das meinte ich auch gerade, das meinte ich auch fast schon so ein bisschen, das wäre auch so, also man kann natürlich auch in Fantasy sehr leicht
irgendwie oder Horror. Element. Oder Horror.
Du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Man kann in Fantasy-Produktionen, also Film und Serie, natürlich auch sehr leicht irgendwie Horrorelemente einbauen. Das ließe sich also sehr leicht verbinden, absolut.
Ich würde sagen Horror. Ganz klar, ich bin dafür für Horror, ja. irgendwelche krassen, ja, Sachen, ja, da zu machen. Irgendwelche unheimlichen Sachen auf jeden Fall. Wo man sich sagt, so ganz ehrlich, nee, nicht noch einmal.
Ja, und um direkt bei grünen Orten mit mystischer Atmosphäre zu bleiben, machen wir eine kleine Wanderung samt S-Bahn-Fahrt, die uns erneut weiter nach Süden und in den kleinsten Bielefelder Stadtbezirk Gadderbaum bringt. Hier finden wir den japanischen Garten.
Mit dem Stil der früheren Edo-Zeit gestalteten japanischen Garten in Bielefeld wurde ein Ort der Meditation geschaffen. Auf einer Fläche von fast 1000 Quadratmetern wurden 70 Tonnen Fels und Kies verbaut. Die verschiedenen Gehölze und Stauden sorgen durch ihr die Jahreszeiten widerspiegelndes Aussehen für einen stetigen Wandel, sodass der Besuch des japanischen Gartens zu einer immer wieder neuen Erfahrung wird. Besonders im Frühjahr und im Herbst ist der Garten eine wunderschöne Erfahrung. Im Frühjahr beeindrucken über 40 Azaleen und Kirschbäume mit ihren Blüten. Wenn die zarten Kirschblütenblätter durch eine leichte Brise herabfallen, wird der Besucher durch die Schönheit des Augenblicks verzaubert. Im Herbst leuchten die Blätter von Ahorn und Kirsche zwischen Bronzefarben und feurig rot. Japanische Gärten stellen idealisierte, abstrahierte Landschaften dar, die aufgrund ihrer durchkomponierten Gestaltung nach genau definierten Regeln als Gesamtkunstwerk zu verstehen sind. Der asymmetrische Rhythmus der Farbe und Form erzeugt Spannung. Grundgerüst der Gestaltung sind die Steinsetzungen. Sie verleihen dem Garten seinen landschaftlichen Charakter. Trockenlandschaftsgärten werden normalerweise nicht betreten, sondern in Gedanken durchwandert. Geleitet wird dieser mentale Spaziergang durch die Schrittsteine, die das Auge des Betrachters durch den Garten führen. Die Wegsequenzen sind dabei so angelegt, dass der Blick des Besuchers auf besondere Elemente gelenkt und diese so akzentuiert werden. Im japanischen Garten Bielefeld sind diese zum Beispiel die Schneelaterne oder die rund 90 Jahre alten Großbonsai. Spiritueller Mittelpunkt ist die Kranichinsel im Zentrum des Gartens, die von einer sehr wertvollen zweistämmigen Formkiefer geschmückt wird. Dies stellt einen Kranich dar, der als Symbol des Glückes und der Langlebigkeit verehrt wird. Die Gartenmauern dienen dem Garten als Rahmen, der die Umgebungsstruktur neutralisiert und als unerwünschte äußerliche Einflüsse abwehrt. Die große Gartenpforte und die Mauerfenster ermöglichen dennoch gezielte Einblicke und vermitteln ein Gefühl von Offenheit und Transparenz. Das hölzerne Tor symbolisiert den Himmel. Entsprechend der japanischen Tradition wird es nur zu besonderen Anlässen und Feiertagen geöffnet.
Ja, also, wie wir gerade gehört haben, das ist eher ein Ort, der sich wahrscheinlich nicht für Dreharbeiten anbietet, weil es einfach schwer ist, ihn selber zu betreten. Aber als ich ihn gesehen habe, musste ich ihn unbedingt in unsere Liste reinnehmen. Selbst wenn man ihn wirklich einfach nur einscannt und dann als Greenscreen quasi einbaut im Hintergrund oder wenn man ihn von außen filmt oder wenn man ihn im Studio, so wie er aussieht, nachbaut. Ich finde diesen Garten einfach wirklich, wirklich schön. Und als ich ihn gesehen habe, musste ich dann natürlich, was irgendwie auf der Hand liegt, an die asiatischen Kampfkunstfilme denken. Unter anderem in Karate Kid gibt es ja auch mehrere Szenen, wo der Hauptcharakter in einem japanischen Garten arbeitet und beim Arbeiten seine Karate-Techniken quasi trainiert. Und auch in Avatar, also der Herr der Elemente, die Cartoon-Serie, da gibt es eine Szene, wo in einem japanisch inspirierten Garten trainiert wird und da wird der Garten auch selbst in das Training mit einbezogen. Und ich fand das wirklich spannend. Ich finde, sowas könnte man auch wirklich gut in diesem Garten machen. Aber auch wie es in der japanischen Kultur generell ist, also das ist ja dieses, wir haben ja dieses Gleichgewicht zwischen Kampfkunst und der Kunst im eigentlichen Sinne. Ich finde, gerade auch nach dem, was wir gehört haben, mit dem Blütenfall der Kirschblüten im Frühjahr oder mit diesem Farbenspektakel, das im Herbst in diesem Garten zu sehen ist. Ich finde, das hat auch wirklich eine recht romantische Atmosphäre. Und auch da könnte man auch darauf verzichten, im Garten selber zu drehen, sondern man könnte den Garten einfach als Hintergrund benutzen und man könnte seine Schauspieler daran vorbeigehen lassen, sodass man schon genug von dem Garten selber sieht in der Szene, aber halt es wirklich mehr im Hintergrund und dezenter ist und einfach diese Atmosphäre quasi aus dem Hintergrund in die Szene bringt.
Also ein Stück Japan in Bielefeld.
Richtig, ja.
Folgende Idee. Mordopfer. In diesem Garten. In diesem Garten.
Ja.
Du merkst, ich mach das hier rund.
Ich rede hier von Romantik und schönen Farben und du bist mit deinen Mordopfern um die Ecke gekommen.
Es gibt ein Mordopfer. Pass auf. Es gibt ein Mordopfer. Ja. Bielefelder Polizei taucht auf und es kommt auf einmal die Yakuza. Es kommt die Yakuza. Und man denkt sich auch so, okay, wie kommt denn das zustande? Und dann sagt man auch so, ja, wir müssen ein bisschen weiterdenken. Wir dürfen nicht hier so kleinlich denken. Wir müssen im großen Maßstab denken.
Ja.
Ja, und da kannst du halt auch, von mir aus können wir auch irgendwie so eine romantische Komödie irgendwie mit Yakuza da reinstellen. Ja, ganz irgendwie verfeindete Familien, die sie dann sagen so, ey, eigentlich hassen wir uns, aber da gibt es dann halt irgendwie so die japanische...
Romeo und Julia.
Richtig, genau so. Und dann können wir auch irgendwie das Romantische mit reinbringen, was du unbedingt gerne da haben möchtest.
Ich habe nicht gesagt, dass ich das gerne haben möchte. Ich habe gesagt, es eignet sich sehr gut dafür.
Okay, es eignet sich sehr gut dafür, indem wir halt Folgendes machen. Wir nehmen halt irgendwelche japanischen kriminellen Familien, wo sich halt dann halt der Sohn und die Tochter der mächtigsten Familien sich kennenlernen und sie sagen halt ganz ehrlich, wir begleichen diese Fehde zwischen unseren Familien.
Das ist eine sehr originelle und kreative Idee.
Und romantisch.
So, nun... Um zu unserem letzten potenziellen Dreher zu gelangen, müssen wir nur noch einen letzten 15-minütigen Fußmarsch den Quellenhofweg entlang bis zur Bodelschwingstraße unternehmen. Und dann sind wir auch schon da.
Ja, im Südosten Bielefeld steht auf dem Plateau eines steilen Hügels mitten im Teutoburger Wald ein größeres Anwesen mit weißem Mauerwerk, dessen Ecken und Fenster mit dunkelroten Backsteinen umrahmt sind. In den späten 1880er Jahren als Erholungsheim für lungenkranke Schwestern der Heil- und Pflegeanstalten Bethels errichtet, thront das Haus Salem seit dem Umringen von hochgewachsenen Bäumen in dieser stillen und gespenstigen Lage. Wesentlichen Anteil an der unheimlichen Aura dieses Ortes trägt neben dem Anwesen an sich und seiner Abgeschiedenheit zudem die im Osten des Hauses gelegene kleine Holzkapelle bei, die nur auf einem schmalen Pfad zu erreichen ist. Es sind nur wenige Informationen über das Haus Salem bekannt und deshalb kursieren allerlei Gerüchte in der Bielefelder Bevölkerung über die verschiedenen Verwendungszwecke in dessen 100-jährigen Geschichte. Bekannt ist aber, dass es seit mehreren Jahren als Gäste- und Tagungshaus genutzt wurde und im Jahr 2022 den Eigentümer wechselte, indem es wieder von Bodelschwingischen Anstalten in Besitz genommen wurde und nun renoviert wird.
So, mein Part ist das wieder. Ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Mitten im Wald, mitten im Teutow, auf einer Anhöhe, ja, so 30, 40 Meter, ein weißer Bau, rote Backsteine, die halt ganzen Fenster umrahmen und dann diese Geschichte. Ja? Also ganz ehrlich, ehemalige Lungenhalle entstand für Diakonissinnen von der Anstalt Betheln. Habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, für was eignet sich dieser Platz? Für Psychothriller. Für Psychothriller irgendwann eine Sache passieren da. Da haben wir halt irgendwie Insassen, die halt denken so, ja, okay, ich bin jetzt hier irgendwie in dieser Anstalt und es passieren Morde oder sowas. Oder ich hatte noch eine ganz andere Idee gehabt, Shutter Island.
Oh, ja. Yeah.
Shutter Island. Denn was viele halt nicht wissen, was unsere Zuhörer nicht wissen, wir waren halt in einem Museum und zwar in der Altstadt. Und da ging es dann darum, dass wir halt während der Führung erfahren haben, dass halt in den 20er Jahren, Anfang der 20er Jahre in Deutschland halt ein Film in die Kinos kam, in der halt folgende Geschichte sich zugetragen hat. Es gibt halt einen Typen, der wird halt hypnotisiert und begeht Frauenmorde. Und später kommt raus, dass der Typ sich das eventuell nur vorgestellt hat. Und ich stand neben dieser Führerin und ich habe mir gedacht, so ganz ehrlich, an was erinnert dich das? Es erinnert dich an Shutter Island.
Absolut.
Also ganz ehrlich, in den 20er Jahren haben halt hier wir in Deutschland Filme produziert, wo jetzt irgendwelche Amerikaner 80, 90 Jahre später gesagt haben, wisst ihr was? Das nehmen wir. Das ist gut.
Also in dem Fall muss ich dir zustimmen, das hat schon eine sehr düstere, kriminelle Atmosphäre.
So, und du musst dir vorstellen, das ist mitten im Wald. Also wirklich, die Bäume stehen da wirklich halt 20, 30 Meter hoch.
Ja.
Die Abhänge gehen halt recht steil nach unten. Und da mitten ist dieses Ding. Und da habe ich mir noch weiter gedacht, okay, was kannst du hier noch machen? Irgendwie solche Psychofüller. Das war auf jeden Fall auf der Hand.
Ja.
Aber auch Horror natürlich.
Ja.
Ehemalige Psychiatrie. Und wir wissen alle, ganz ehrlich, Psychiatrien sind immer ein bisschen gruselig.
Das geht ja Hand in Hand, Horror und Thriller. Also.
Ganz genau.
Ja.
Also ich würde sagen, es passt. Auch Geistergeschichten, hätte ich mir gedacht.
Ja, auch das ist ja auch quasi Horror.
Ja.
Also in manchen Fällen, nicht immer, aber...
Ja, aber Horror könnte es auch sein, im Grunde so ein Massenmörder.
Ja. Genau. Als ich das Haus erstmal gesehen habe und das Ganze drumherum, mein erster Gedanke war wirklich, das ist ein Agatha Christie-Haus. Was ich damit meine, ist, dass es ein großes Haus ist. Es ist relativ abgeschieden. Es ist vor allem ein großes, imposantes und düsteres Haus. Und es wirkt wie ein Ort, an dem einfach wie in einem typischen Agatha Christie-Krimi verschiedene Leute, die sich sonst nie treffen würden, zusammenkommen können, von der Außenwelt abgeschnitten werden und dann passiert ein Mord. Und wir haben ja auch in der Nähe dieses Hauses eine kleine Kapelle. Und in dieser kleinen Kapelle, das ist ein perfekter Ort, wo nach einem, idealerweise nach einer dunklen, stürmischen Nacht, dann morgens beim Betreten dieser Kapelle eine Leiche gefunden wird. Also als ich das gesehen habe, das hat sich quasi schon von selber in meinem Kopf geschrieben, das Drehbuch. Das war wirklich auch eine sehr beeindruckende Erfahrung einfach.
Oder? Übrigens, sehr, sehr gute Idee. Sehr gute Idee, gefällt mir auf jeden Fall. Vor allem diese kleine Kapelle ist auch extrem unheimlich.
Ja, also,
weil sie ist wirklich auf so einem ganz kleinen Pfad irgendwie zu erreichen. Und als ich damals irgendwie nach oben gegangen bin, dachte ich mir auch so, ganz ehrlich, wir waren halt ganz alleine, also meine Schwester und ich, wir sind da hingefahren. Am ersten Weihnachtstag, stürmischer Regen, wir sind da hochgefahren und dann dachte ich mir auch so, ganz ehrlich, irgendwie ist es so extrem seltsam, es ist extrem ruhig hier drum und dachte mir auch so, ganz ehrlich, wenn irgendwas passiert, dann bin ich ja weg. So, meine Schwester meinte auch so, ganz ehrlich, geh mal zu dieser Holzkapelle da. Ich so, ja, ich gehe da hin und die so, ich bleib hier hinten. Und dann hat er auch so, ganz ehrlich, wenn irgendwer jetzt hier rauskommt, irgendwie die Tür geöffnet wird, ich bin weg und ich bin schneller als du. Und dann hat sie gesagt, wenn du das machst, dann waren wir mal Geschwister. Noch folgender Vorschlag, Fabian. Junge Erwachsene als Mutprobe besuchen diesen Ort und es passieren irgendwelche unheimlichen Dinge.
Stranger Things.
Genau das.
Da gibt es, also für die, die das nicht wissen, Stranger Things, US-amerikanische Serie, spielt in den 80ern und auch da gibt es ein großes, undefinierbares Gebäude mitten im Wald, komplett umzäunt und auch da fragen sich die Kinder in der Serie, die Protagonisten, was ist in diesem Gebäude? Irgendwas stimmt mit diesem Gebäude nicht. Irgendwas Komisches geht da vor sich. Und genau diesen Eindruck, diese Ästhetik hat auch das Haus Salem.
Meine Worte. Genau. Auf jeden Fall eigentlich unser Höhepunkt, oder?
Eigentlich schon.
Ich würde sagen, wir sind mit unserer Reise durch.
Man soll auch, wenn es am schönsten ist.
Richtig. Ich sage tschö mit Ö. Fabian, was sagst du?
Ich sage zusammenfassend, ich würde sogar fast sagen, dass wir jetzt weniger die Film- und Kinogeschichte Bielefelds diskutiert haben, als mehr eine potenzielle Film- und Kino-Zukunft Bielefelds. Also wenn hier irgendjemand zuhört, der sich von unserer Beschreibung dieser Orte inspiriert gefühlt hat und der sich vielleicht auch jetzt ausgerüstet mit einer Videokamera und ein paar Freunden und oder Laienschauspielern an einen dieser Orte wagt, um selber ein bisschen was oder künstlerische Aufnahmen zu machen, dann würde uns das natürlich sehr freuen, wenn wir die Inspiration dafür wären.
Carlina?
Ja, ich kann mich eigentlich nur anschließen. Ich finde, wir haben super coole Orte gefunden, wo ich jetzt auch ja so noch nie eigentlich so richtig drüber nachgedacht habe, auch wenn man die Orte ja vielleicht schon mal so gehört hat und vielleicht sogar mal gesehen hat. Und ja, ich finde, das ist echt sehr kreativ gewesen und ich glaube, da kann man echt was draus machen.
Gut, in diesem Sinne, wir verabschieden uns.
Bis dann, ja.
Tschüss.
Ciao.